war so, an die Spieler, die ich geglaubt habe, die haben es alle geschafft. Bei mir war es so, dass jeder mit mir arbeiten wollte. Also keiner hat gesagt, ich will ja nicht. Und ich habe nicht gehört, dass einer unzufrieden war.
Louis van Gaal und Pep Guardiola hat das überhaupt nicht interessiert, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Der Louis van Gaal hat gesagt, der Gegner muss laufen, nicht wir. Wenn wir da sind, läuft der Ball. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann laufen wir. Aber dann laufen wir alle.
Toni Kroos wusste mit 17 Jahren überhaupt nicht, wie nach hinten geschrieben wird.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Hermann Gerland wurde am 18. September 2025 in Bochum aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute in Bochum und treffen auf Hermann Gerland. Hermann, direkt zu Beginn, so wurden wir noch nie empfangen, so herzlich, so nett mit gedeckter Kaffeetafel. Ich glaube, wir sind ein bisschen überwältigt. Überfordert nicht, Anselm, aber überwältigt vielleicht. Ne? Ich freue mich total, dass wir uns in Bochum treffen, denn es hätte ja auch mal wieder das Münchner Umland sein können. Und heute durftest du aber ein paar extra Kilometer abspuren, Anselm. Deshalb schön, dass es hier ist. Ich hoffe für dich im Pott, da spricht man ein bisschen direkter, ein bisschen ehrlicher vielleicht als im Süden. Da wirst du aber mit klarkommen. Hermann, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen, ja, und auszutauschen über den Trainer an sich. Anselm, sagen wir ehrlich, wir hätten für Hermann aber auch noch anderes aufgenommen als die paar extra Kilometer, oder?
Also für Hermann wäre ich tatsächlich auch nach Neuseeland geflogen.
Neuseeland.
Weil es echt schön ist. Nein, ich will damit sagen, es ist echt schön, dass wir heute da sein dürfen, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Und ich finde es bis jetzt hier ganz gemütlich, ja, im Pott. Ich bin noch nicht so oft in Bochum gewesen. Nach Münster wurde ich noch nicht eingeladen, ja, Dennis. Darüber bin ich schon traurig. Natürlich dachte ich, Hermann Gerland kann man auch in München treffen. Ja, aber ja, es ist wunderbar hier in Bochum und deswegen freue ich mich. Und würde gleich sozusagen den Ball an unseren Gast gerne weiterspielen. Er hat mit so vielen bekannten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, die sehr, sehr erfolgreich waren und war selbst auch sehr, sehr erfolgreich. Was ist für dich der Moment in deiner langen Karriere, die du bis hierhin hattest, der für dich hängen geblieben ist, wenn du einen herausnehmen würdest?
Ich habe ja beim FC Bayern wunderbare 25 Jahre gehabt und die möchte ich nicht missen. Verantwortlich war damals Jupp Heynckes, der dem Uli gesagt hat, hol den Hermann. Und dann hat er mich geholt und ich war zuerst 5 Jahre da, dann bin ich 5 Jahre wieder weg gewesen und dann bin ich nochmal 20 Jahre da hingegangen. Und ich muss sagen, es war für mich perfekt. Ich durfte mit erstklassigen jungen Leuten zusammenarbeiten und dann ist das ja auch normal, dass von diesen erstklassigen Jungs, auch welche in der Bundesliga kommen, Nationalspieler werden, Weltmeister werden und so weiter. Das war, also Weltmeister ist ja immer ein bisschen Glück, auch Spielglück gehört dazu, aber dass die erstklassige Fußballer werden würden, das war mir klar.
Hermann, in der Vorbereitung, also wir werden natürlich auf den FC Bayern zu sprechen kommen und wenn man sich auf dich vorbereitet, deine Vita sich anguckt, schaut, mit wem hast du alles schon zusammengearbeitet. Du bist ein Kind der Bundesliga. Ich habe mit meinem Papa über dich gesprochen. Der hat nämlich die Zeit miterlebt, wo du beim VfL hier noch gespielt hast. Und dann ging es immer weiter und die Bayern-Zeit. Und dann, wenn ich das mir angeschaut habe, die Spieler, die du begleitet hast, die Weltklasse-Trainer, wie du schon sagst, wo du dann Teil des Trainerteams warst. Ich glaube, du kannst unheimlich viel heute berichten und unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben. Wir starten immer ganz sachte rein in unserem Podcast und da freuen sich immer alle unsere Gäste drüber, über diese Frage, was zeichnet denn für dich mit all deiner Erfahrung, die du gemacht hast, in ganz unterschiedlichen Positionen ja, einen guten Cheftrainer aus?
Ja, erstmal muss er unglaublich viel Kompetenz haben. Es ist auch gut, ist nicht unabdingbar, ist auch gut, wenn er selber sehr hoch gespielt hat, denn er weiß, was in der Kabine alles passiert. Und ja, dann muss er natürlich die Mannschaft aufstellen und muss die Spieler weiterentwickeln, wobei mit weiterentwickeln im oberen Bereich ist das schon solch eine Frage. Die sind ja im Grunde genommen fertig, die müssen aufeinander eingespielt werden. Aber ja, und vor allen Dingen Erfolg. muss er haben. Er muss gewinnen. Ne? Und die wichtigen Spiele muss er gewinnen.
Also so einfach kann es sein. Muss erfolgreich sein nur.
Ja, und das erinnert mich an das Gespräch mit Julian Nagelsmann, das wir hatten, weil er hat das eigentlich so ähnlich beantwortet. Und ihr beide habt ja dann doch auch eine Zeit beim FC Bayern gehabt, wo Erfolg im Endeffekt ja das Nonplusultra ist. Ohne geht's nicht. Grundsätzlich wissen wir alle, man muss Spiele gewinnen. Jetzt hast du mit wirklich auch absoluten Trainergrößen zusammengearbeitet. Ja, die haben es alle geschafft, irgendwie Spiele zu gewinnen. Aber wenn wir nochmal zu der Frage auch zurückkommen, du sagst es schon, man muss sehr, sehr viel mitbringen. Sagst du jetzt, auf dem absoluten Profiniveau geht's zum Beispiel darum, mehr das Thema Fachlichkeit zu besitzen, oder geht es vor allem um dieses Thema Beziehungen zu kreieren, Beziehungen mit Spielern aufbauen zu können?
Also beides ist überragend. Ja. Also Fachlichkeit muss vorhanden sein, aber wenn dann das Menschliche dazu kommt, ist das umso besser.
Als du jetzt in den vielen Jahren mit den Cheftrainern bei Bayern gearbeitet hast, hatten alle diese Trainer diese Kombination aus Fachlichkeit und sozialer Kompetenz?
Hansi? Hatte sie. Und Jupp. Jupp aber erst im höheren Alter. Ich kenne ja Jupp noch als junger Trainer. Wir haben ja gegeneinander, ich habe direkt gegen ihn gespielt und er war auch Trainer gegen mich. Also wir haben auch gegeneinander gespielt als Trainer. Und anfangs war er auch verbissen, war ich auch verbissen. Und hinterher ist er immer lockerer geworden. Der ist ja, weiß nicht, 4 oder 5 Mal war er ja Cheftrainer. Und bei jedem Mal ist er besser geworden. Und Hansi hatte das auch. Ne? Hansi hatte ja fachliche Kompetenz, überhaupt keine Frage, unabdingbar. Also du kannst nicht nur nett sein und kannst ihm irgendwas erzählen, da lachen sie dich aus, die Jungs. Und der hatte, ja, jede Besprechung war top. Jede Pressekonferenz war top. Also der war auf höchstem Niveau. Und Louis war anders und Pep war anders, die waren aber vom Fachlichen her auch auf allerhöchstem Niveau. Und ich möchte auch nicht ein, wie soll ich sagen, wer war besser, der oder der. Die hatten unterschiedliche Mannschaften, die hatten etwas andere Auffassungen, aber waren alles Trainer.
Was mich da interessiert, ist, ja, alles Welttrainer, und ich glaube, wir hätten jetzt auch die Frage nicht gestellt, wer war besser, weil, wie du sagst, jeder war da einfach ein Stück weit anders. Aber glaubst du daran, dass es jeweilige Momente gab, auch in der Zeit beim FC Bayern, wo der eine Trainer besser als der andere wirklich gepasst hätte auf die Mannschaft, weil sie die Mannschaft anders angefasst haben?
Das habe ich nie überlegt. Also die haben mich so, jeder Trainer, der da war, hat mich so überzeugt. Ja, Ancelotti habe ich vergessen gehabt. Ja. Und Giovanni Trapattoni, ich war da kein Co-Trainer, aber der hat mal zu mir gesagt, Herman, to win is very important. Da habe ich gesagt, Trapp, das weiß ich schon nicht mehr. Ne? Also der war auch ein super, super Trainer und super Mensch auch, Giovanni Trapattoni. Ne?
Ja, wenn du so diese Person schon rausnimmst, und Hansi Anselm hatten wir auch im Podcast, da ging's, ich meine, um Mitarbeiterstärkung auch und zu schauen, okay, wen habe ich im Trainerteam und wie können die sich auch entfalten mit all dem, was sie mitbringen, um am Ende einfach zusammen erfolgreich zu sein und noch noch mehr zu erreichen. Hermann, du warst Cheftrainer selber, du warst Co-Trainer über einige Jahre beim FC Bayern. Wo ist für dich der größte Unterschied vielleicht zwischen einem Co- und einem Cheftrainer?
Als Cheftrainer bist du für alles verantwortlich. Auch für deine Co-Trainer. Und also ich habe jedem Trainer immer das gesagt, weil ich gemeint habe, egal ob es ihm gepasst hat oder nicht, egal, jedem Trainer. Und Pep hat mich mal gefragt, Emmerl, wen würdest du aufstellen? Arturo oder Josh Kimmich? Da habe ich gesagt, Josh Kimmich. Und dann hat er Arturo aufgestellt. Aber ich war ihm überhaupt nicht böse. Ich war ihm überhaupt nicht böse, sondern das war für mich, er ist der Chef und er entscheidet. Wenn du mal Cheftrainer warst und gehst hinterher als Co-Trainer, da weißt du, was ein Chef von seinem Co-Trainer erwartet. Und ich habe versucht, jedem Cheftrainer zu helfen. Ne? Und wenn er mich gefragt hat, habe ich ihm das gesagt. Das Gleiche habe ich mit Louis van Gaal gemacht. Ne? Und der hat hinterher so nach 3-4 Jahr hat er mich mal angesprochen. Und so. Ich hätte ihm zu jedem Spieler beim Anfang 3 Sätze gesagt. Und die hat er sich nach einem halben Jahr wieder angeguckt und er war total überrascht und erstaunt, wie ich die Spieler beurteilt habe. Weil er hat sie nach einem Dreivierteljahr genauso gesehen, wie ich sie ihm geschildert habe. Ja, das heißt also, so ein bisschen verstand ich was davon.
Was sind da Dinge als Co-Trainer, die dich, weil ich finde es schon sehr respektabel, dass du sagst, dass du warst dann auch gar nicht sauer. Also ich hätte es auch anders verstanden, wenn du es gesagt hättest, warst du es angemerkt. Aber was sind Dinge, die dich als Co-Trainer dann auch mal sauer gemacht haben im Verhalten von einem Cheftrainer?
Ich war nie sauer. Nee? Nein, ich war nie sauer. Weil erstmal ist das, wenn du Fußballer bist und du arbeitest, ich sag nur mal ein paar Namen, ich könnte ja 100 Namen nennen, du arbeitest mit Robben, mit Ribéry, ne, mit Manu Neuer, mit Thomas Müller, ist egal, ich kann jetzt noch 20 andere nennen, aber mit David Alaba, arbeitest du zusammen jahrelang, das ist ein Hochgenuss, wenn du da hinkommst. Und ich war ja einer, der gut war, wenn der Gegner den Ball hatte. Ne, der Ball war nicht mein Freund. Aber wenn du dann siehst, wie die Fußball spielen, das ist ein für mich war es ein Hochgenuss, jedes Training. Und ich war jetzt, ich komme ja auch sehr gut mit Vincent Kompany klar, und dann habe ich das geschildert, so und so. Und dann hat er mir: Hermann, du kannst jeden Tag zum Training kommen. Und jetzt, wenn ich mehr Zeit habe, dann werde ich da hingehen und werde wieder diese Top-Spieler, werde ich wieder beobachten, weil es macht mir Spaß, erstklassigen Fußball zu sehen. Und ich weiß ja, was die bringen können. Ne? Und das ist einfach, wenn du den Fußball gerne hast und siehst diese Künstler, Kunst kommt von Können. So. Und die können was. Und das sind Künstler. Wenn ich den Harry Kane sehe, dann denke ich mir, was ist das für ein Spieler? Unvorstellbar. Ein unvorstellbarer Spieler. Ein unvorstellbar, wenn ich ihn so von außen sehe, guter Kerl, der arbeitet für die Mannschaft, der Tore schießt, der sich freut und ist für mich ein Hochgenuss. Jetzt kann ich noch 5 andere, kann ich auch noch nennen. Ne? Manu Neuer verfolge ich ja schon, mit dem habe ich ja zusammengearbeitet und ich weiß ja, was der kann. Und da denke ich immer, wie kann ein Torwart so gut halten wie der? Das ist der beste Torhüter aller Zeiten. Und ich kenne ihn von Lev Yashin, nicht so gut, aber ich kenne seit Lev Yashin, kenne ich die ganzen Torhüter. Und dann sehe ich Manu Neuer und ich habe den im Training gesehen, habe gesagt, nee. Links, aber auf einmal kommt der dann so drückt ab und holt den Ball da raus. Mhm. Also, das ist für mich ein unvorstellbarer Genuss, Bayern München trainieren und spielen zu sehen.
Also man nimmt ja das auch total ab, diese Begeisterung auch dafür. Das berichten ja auch andere. Wir werden ja sicher, Dennis, auch noch dann im Verlauf des Gesprächs auf deine Beurteilung von Einzelspielern auch kommen, wie du Talente auch betrachtest. Ich finde es total schade, Dennis, dass du Hermann nicht in deinen jungen Jahren über den Weg gelaufen bist. Vielleicht hättest du es dann auch geschafft am Ende des Tages.
Wir haben ja gerade über Können gesprochen. Irgendwann ist man vielleicht mal limitiert. Hermann, du sagst auch, ne, wenn wir jetzt, sagen wir, Anselm und ich sind beide gleich talentiert, aber dann geht's auch darum, wer macht vielleicht mehr? Und der ist dann wahrscheinlich auch einen Tacken weiter höher, ne? Von daher, Anselm. Für mich ist so, oder, Hermann?
Ja, das ist so ganz einfach. Wenn ich zwei gleich schlaue Kinder habe, der eine geht 3-mal in der Woche in die Schule, der eine 5-mal. Wer macht der bessere Abitur?
Ja, hoffentlich der 5-mal geht.
Ja, aber 100%ig.
Anselm, wir waren beide 5-mal die Woche in der Schule, oder?
Ich habe es versucht, ja.
Ich habe häufiger gefehlt.
Lasst uns einmal noch einen Blick auf den Ankerpunkt dieser Staffel werfen. Anselm, ist ja das Mutmodell aus der Trainerausbildung, das Anforderungen und Erwartungen an Trainer aus ja ganz unterschiedlichen Positionen thematisiert. Der Co-Trainer ist hier im Bereich T, also beim Trainer- und Funktionsteam verortet. Anselm, wir haben zuletzt auch eine Folge mit Arno Michels gehabt. Und bei Arno haben wir auch schon auf die Rolle des Co-Trainers geschaut. Ein Unterschied zu Arno ist hier ja, dass Hermann mehrere Trainer erlebt hat. Ne? Arno ist ja mit Thomas Tuchel dann mitgegangen, stand einige Jahre an seiner Seite. Welchen Unterschied macht das für dich als begleitender Co-Trainer, so wie Arno es war, oder jetzt wie Hermann? Wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf die Zeit beim FC Bayern.
Ich denke, und das würde uns bestimmt gleich Hermann auch berichten, dass es Vor- und Nachteile gibt. Ich meine, bei Arno mit diesen ständigen Jahren, die er mit Thomas verbracht hat, du kennst dich ja in- und auswendig, du kennst die Eigenheiten, du kennst die Stärken, Schwächen, die Triggerpunkte deines Partners. Klar, wenn du wieder mit einem neuen Cheftrainer zusammenarbeitest, musst du wieder ein neues Vertrauen aufbauen. Vielleicht verändern sich sogar Aufgabenprofile. Manchmal regeln sich ja dann so Trainerteams komplett neu. Und ich denke, das hat Hermann auch erlebt. Von daher ganz andere Gemengenlage. Und deswegen finde ich das erst recht so herausragend, dass Hermann er unter all diesen Personen seinen Platz hatte und auch geschätzt wurde, wenn man sich anschaut, was diese Personen heute über dich, Hermann, sagen. Du hattest schon das Zitat von Van Gaal genannt, auch Hansi Flick hat genau das Gleiche gesagt, wenn du dir Spiele angeschaut hast, dann konnte man sich hundertprozentig auf deine Beurteilung verlassen. Du wurdest ja von allen geschätzt. Wie schätzt du diese Frage von Dennis ein, in Bezug jetzt auf diese unterschiedlichen Cheftrainer, die du dann hattest? Haben sich die Aufgaben für dich ein Stück weit auch verändert oder war das für dich auch immer wieder anspruchsvoll?
Wenn du als Co-Trainer so lange im Verein bist, dann ist das ja natürlich auch eine manchmal eine komplizierte Kiste. Du bist Trainer ist dein Chef, aber ist auch der Verein, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, manchmal sind auch Dinge gelaufen, die ich bin nicht hingegangen und habe gepetzt. Ne? Ich bin nicht nach oben gegangen und gesagt, das und das läuft falsch. Wenn was falsch gelaufen wäre, hätte ich auch nie gemacht. Weil der Trainer war mein Chef. Und ich kenne Thomas Tuchel, kenne ich als Spieler, der hat bei Augsburg gespielt, als ich mit Nerlinger und mit Babbel und mit Münch und mit Hamann und mit Gospodarik und mit Eberl haben wir gegen die gespielt. Da war er Libero, ne, war fußballisch glänzend, aber sehr langsam, hat immer 15 Meter hinter der Abwehr gespielt. Ne? Also daher kenne ich Thomas Tuchel. Ne? Ich habe auch seinen Weg verfolgt, wo er überall war und wo er hingegangen ist und so weiter und so fort.
Du hast in dieser Zeit bei Bayern auch sehr, sehr viele Erfolge gefeiert. Ein Misserfolg ist mir explizit natürlich im Kopf geblieben. Du weißt, wen ich meine.
Ja, gegen Chelsea.
Genau, und danach aber habt ihr zweimal die Champions League auch gewonnen.
Ja.
Wie hast du diese prägenden Momente, ihr hattet doch andere, aber speziell jetzt diese drei noch in Erinnerung?
Ja, die beiden anderen waren natürlich sehr schön, überhaupt keine Frage. Aber Chelsea, dieses Spiel spielt man 100 Mal und man kommt mindestens 98 Mal wird man Champions League-Sieger. Wir haben die beherrscht in jeder Beziehung und so weiter. Das war ein unvorstellbares Spiel und eine Demonstration von Klasse. Und die hatten einfach unvorstellbar viel Spielglück.
Und die zwei Erfolge, die ihr hattet, man sagt ja auch manchmal so salopp, ja gut, FC Bayern, die haben halt einen super Kader, da kannst du jeden an die Linie stellen. Was hatten die Trainer damals, die Cheftrainer damals mit diesen Teams gemacht, sodass es zu diesen Erfolgen kam?
Jeder Trainer, der da war, jeder, unter dem ich, die waren besessen. Die haben gewusst, wie die anderen spielen. Die wussten die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Spielers und wo wir sie packen können und wo haben sie uns darauf hingewiesen. Das war unvorstellbar gewissenhaft und mit Fleiß und eine Besessenheit hatten die Jungs und wollten das Spiel gewinnen und haben alles in ihren Möglichkeiten ausgeschöpft, um das Spiel zu gewinnen. Das war so, schön, wenn man das weiß und sieht, wie gearbeitet wird und so weiter. Das war einfach.
Ja, ich kann es mir nur versuchen vorzustellen, aber wie gesagt, auch das nimmt man dir ab. Ich finde diese Besessenheit, die du beschreibst, finde ich auch so spannend, weil auch das nehme ich so total ab. Ich habe das auch gehört, dass auch Matthias Sammer so jemand, der auch war, auch in der Zeit, wo Pep Guardiola da war, der auch so besessen war, ähnlich wie Pep Guardiola. Ich frage mich dann immer, diese Besessenheit, kann die eigentlich auch mal in so einen Negativpunkt springen?
Das habe ich ja nicht erlebt.
Ja.
Aber so ist er wohl Zeichen. Der Pep, der ist ab und zu ist er gekommen und ist so, dann hat er nicht gegrüßt. Ne? Und dann hat er sich entschuldigt dafür. Sagt der Hermann, ich habe 100 Gedanken im Kopf für den nächsten Gegner, aber ich muss meiner Mannschaft die 10 wichtigsten mitteilen. Und jetzt überlege ich, welche muss ich weglassen und welche muss ich denen mitteilen. Ne? Also das heißt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die sich erkundigt haben. Und dann war Bastian Schweinsteiger war immer derjenige, der in jeder Mannschaft einen kannte. Und dann hat er schon mal so vorgeführt, wer spielt denn da und da und da. Und dann hat er Informationen gehabt und hat anfangs haben sie ja die Trainingseinheiten des Kirchners beobachten lassen können, weil es war nicht zugesperrt. Da war nur noch Zeit, wo alles offen war. Jetzt wird ja jedes Ding vernagelt. Jetzt kann man ja nichts mehr sehen. Aber die waren, wie gesagt, haben sie wahrscheinlich nur mit dem Thema Fußball und nächstes Spiel beschäftigt.
Hermann, kannst du uns mal mitnehmen in den Alltag von damals? Also was war so dein Aufgabenfeld? Du hast ja gesagt, es war eigentlich immer dasselbe, egal welcher Cheftrainer da war.
Ja. Ich war morgens Der Holger Broich war der Erste hinter der Auszeit, sonst war ich immer der Erste. Der kam und dann haben wir geguckt, wer spielen kann, wer nicht spielen kann und was für Trainingsanlagen. Und dann habe ich beobachtet und ja, habe ich auch teilweise korrigiert, wenn einer einen Fehler gemacht hat, halt, stopp. Ich sage, Junge, wie musst du, du musst so stehen, ne, nimm Laufrichtung auf oder du musst offen stehen, weil du siehst nicht, ob einer frei ist oder nicht frei ist. Ich habe das ja nur Nuancen. Nuancen sind das. Weil, was willst du einem Arjen Robben beibringen? Ne? So, dann habe ich gesagt, Arjen, ich habe ihm mal gesagt, ja, Arjen muss hinterherlaufen. Ne? Und jetzt läuft der Marathon. Ich sage, Arjen, du musst nicht ganz sauber sein. Jetzt rennst du Marathon, früher bist du immer vorne stehen geblieben. Und Franck Ribéry zum Beispiel, wenn der mich sieht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da habe ich jetzt ein Bild gemacht mit Paul und eben Frank. Ne? Und ja.
Aber die zwei Namen finde ich schon speziell dann sehr interessant, weil es gab ja die Phase, wo man so gesagt hat, ah, die beiden, die laufen nichts. Ja? Und dann auf einmal hat es einen Moment gegeben.
Die sind genug gelaufen. Das heißt, wir haben ja, jetzt hast du ja hier die Werte, jetzt läuft ja mit Gelb, Grün und Rot. Und wenn ich trainiert habe, dann war alles purpurrot und Abschlussring war rot. Ne? Ich habe nicht trainiert so und so, sondern habe ich geguckt. Ja. Wenn er nicht lief, habe ich gesagt, Jungs, hör zu, wenn ihr nicht laufen wollt, mit Ball, dann lauft ihr ohne. Da ist kein Problem für mich, ne? Euch den Ball wegzunehmen und laufen zu lassen. Also da, die waren besessen. Der tat, die waren besessen. Das war einfach so. Aber ich habe das ja auch dann hinterher, habe ich verglichen mit meiner Zeit. Und dann bin ich hingekommen und dann, ich hatte auch so, wie soll ich sagen, Diskussion und auch mit Hansi. Ne, mit Hansi hatte ich auch Diskussion mit Röhl. Und dann ging es darum, ne, dass der Josch immer wollte, dass der Levi da vorne von links nach rechts läuft. Da sag ich, Jungs, der Levi schießt jedes Jahr für uns 50 Tore in den Wettbewerben. 50 Tore. Wenn er von links nach rechts und rechts nach links laufen muss, dann schießt er nur 25. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr ihm das sagen. Aber ich bin besser, ich fühle mich wohler, wenn er da vorne bleibt und macht seine normalen Wege und seine Einheit, weil der schießt uns zum Sieg. Immer. Also das heißt, wir haben da auch kontrovers diskutiert, ne? Weil ich gesagt habe, so, sag, pass auf, guckt euch das an. Guckt euch, ihr müsst den vergleichen mit Messi, ihr müsst den vergleichen mit Ronaldo und guckt nach, da läuft Levi immer noch 1 oder 2 Kilometer mehr als die beiden. Ne? Nicht zusammen, aber als jeder von den beiden. Ne? So. Und er schießt genauso viele Tore. Also, man muss, wenn man sieht, dass der eine unvorstellbare Qualität hat und es gibt keinen Spieler, der A, nur gut spielt oder B, der keine Schwächen hat, die gibt es, aber man soll nicht die Schwächen sehen, auch bei den Jugendlichen, ne? Soll man nicht die Schwächen sehen. Ich war unterwegs und dann kam auch so ein Schlauer daher und hast gesagt, ja, hast du gesehen, wie der nach hinten arbeitet? Da war ein 16-jähriger Spieler, der spielt jetzt Bundesliga. Ne? Dann habe ich gesagt, Junge, du kannst ja nichts dafür, weil du so jung bist. Aber Toni Kroos wusste mit 17 Jahren überhaupt nicht, wie nach hinten geschrieben wird.
Manchmal ist es ja immer eine Typfrage, wie ich auch mit anderen Menschen klarkomme, in diesen Rollen Cheftrainer und Co-Trainer zu sein. Was für dich einfacher ist? Es ist einfacher für einen Co-Trainer, eine Beziehung zu einem Spieler aufzubauen, als für den Cheftrainer?
Ich denke ja. Weil wenn ich hingegangen bin, ich nenne zum Beispiel Niklas Süle. Der war auch bei uns und so weiter und dann hat er nicht gespielt, da kam er mal rein und dann bin ich hingegangen und sagte, hey, Niklas, du hast super gespielt. Mir hat das gefallen, hast super gespielt, mach weiter so. Oder wenn einer eben mal einen Fauxpas hatte, dann habe ich gesagt, hey Junge, passiert jedem Spieler der Welt, es gibt keinen, der keine Fehler macht. Also Kopf hoch und weiter. Ne?
So nett, was du zu tun hast.
Ja, ich war dann erfahrener, ne? Oder altersmilde, kann man ja auch sagen. Ne?
Ja. Aber du hast auch schon mal draufgehauen, wenn es sein musste. Was heißt draufhauen? Du hast deine Meinung.
Ja, natürlich. Wenn die Jungs waren, soll ich sagen, in so einem Alter, wo sie Druck brauchten. Ne? Also wenn ich nach Unterhaching gehe und ich spreche mit den 10-Jährigen, da bin ich sehr nett. Oder ich sage denen, oder den Trainern sage ich das auch. Ich habe mal einen Spieler beobachtet, Deisenhofen. Und der Spieler war gut. Und dann hat er zweimal gedribbelt, sagt man heute. Früher hat man gefummelt gesagt, den Ball verloren. Dann schrie er von außen mit, hey, ich spiele den Ball ab. Spiele den Ball ab. Und dann habe ich mir den Trainer hinterher geschnappt und habe gesagt, wie alt bist du? Er hat 47. Da kennst du Karl-Heinz Rummenigge, ja? Stell dir mal vor, der Trainer von Karl-Heinz Rummenigge hätte in Lippstadt ihm das Fummeln verboten. Meinst du, der wäre Weltklasse geworden hinterher? Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, was will der, ne?
Aber ich glaube, ich hinterher alles verstanden, was ich sagen wollte. Ne? Dribbeln ist das Schwierigste, was es gibt. Und wir müssen sehen, dass wir Spieler, die dribbeln können, dass wir die haben. Wenn wir hingehen und sagen, so, was wollen wir sehen? Jeder wollte Ribéry sehen. Jeder wollte Robben sehen. Oder Stanley Buda, der ist hier. Ne? An Gott kommt keiner vorbei, ne? Außer Stanley Buda. Ne? Oder Grabowski. Ne? Oder Litbarski. Ne? Oder Hessler. Das sind doch die Spieler. Die kommen doch nicht ins Stadion wegen mir, weil ich da irgendeinen ausschalte, ne? Und hinterherlaufe bis in die Kabine rein, sondern die wollen doch hingehen und wollen sagen, ich will Kane sehen. Ich will Olise sehen. Ne? Das sind doch die Spieler, die man gerne sieht. Ich will den Manuel Neuer sehen. Deswegen kommen die 70.000 oder 80.000 ins Stadion, weil die was Außergewöhnliches sehen wollen. Und diese Spieler, die locken die Zuschauer ins Stadion. Und die Zuschauer sind begeistert. Ne? Und die haben dann ein Vergnügen, wenn sie solche Spiele sehen, wie gestern Bayern gegen Chelsea.
Ein Attribut, für das du stehst, ist definitiv Klarheit. Ja, Klarheit in deinen Aussagen. Und ich möchte einfach nur mal so ein, zwei Geschichten vorlesen, weil ich die einfach auch so geil finde. Man könnte ja 45 vorlesen davon. Zum Beispiel hat Stefan Meyerhofer gesagt, Gerland hat mir gut getan. Ich werde nie seinen Spruch vor meinem ersten Training bei den Amateuren vergessen. Wo kommst du her? Aus der vierten Liga in Österreich? Kannst du dir überhaupt selbst die Schuhe binden? Und diese Gier, sagt er, die hat er sich dann bewahrt, seit diesem Spruch, den er bekommen hat. Es gibt so viele solche Zitate, wo du Menschen so extrem positiv dann irgendwie gepusht hast mit der Art und Weise, wie du kommunizierst. Wie viele Spieler, glaubst du, haben dich auch nicht verstanden? Hast du das damals gleich realisiert, wenn Spieler dich nicht verstehen, dein Humor und so weiter?
Nein. Eine Frau, eine Mutter eines Spielers, die habe ich dann am Campus getroffen. Ich will den Namen nicht nennen. War ganz interessant, weil ich ihrem Sohn unvorstellbar geholfen habe. Und die hat mich dann gefragt, Herr Gerland, wie kommt denn die heutige Generation mit ihrem komischen Humor klar? Da habe ich gesagt, Frau So-und-so, das ist mir völlig egal. Mit meinem komischen Humor habe ich mindestens 20 junge Menschen zu Millionären und Multimillionären. Unter anderem ihren Sohn. Ja, das stimmt.
Ja, ist vielsagend, das stimmt. Das ist eine gute Brücke, Dennis. Sonst korrigiere mich gerne. Du darfst immer reingrätschen, das weißt du ja, Dennis.
Ja, bei dir grätsche ich
ja,
auch
rein,
wenn es nötig ist. Du kannst das ja auch vertragen dann. Aber lass uns hier tatsächlich mal kurz bleiben, ja. Weil wir im Moment viel hämmern über Generation von Spielern sprechen und schauen, okay, wie ticken die, wie gehen wir mit denen um, die haben sich verändert, was müssen wir machen, als Trainer vielleicht auch. Aber Anselm und ich fragen uns immer, ist das denn wirklich so nötig? Also ich muss natürlich wissen, mit wem bin ich da zusammen, mit wem arbeite ich, aber muss ich mich so auf die einstellen oder kommt es nicht am Ende nur darauf an, dass das Zwischenmenschliche, so wie es bei dir auch der Fall ist, in welchem Ton auch immer, so man merkt das ja, man ist empathisch oder nicht empathisch, aber wie siehst du das? Müssen wir uns als Trainer damit mehr beschäftigen, uns auf die Spieler einzustellen oder geht es darum, authentisch zu bleiben und ehrlich zu sein zueinander?
Ja gut, ehrlich tut immer gut, ne? Ehrlich währt am längsten. Nur, früher habe ich immer gesagt, alle gleich. Würde ich heute nicht mehr sagen. Du musst jeden Spieler so ansprechen, damit er seine beste Leistung bringt. Dem einen kannst du ihm ansprechen und sagen, pass mal auf, mein Freund, das will ich nicht nochmal sehen. Dann musst du sagen, hey, da musst du vielleicht so und so machen. Das heißt, die unterschiedlichen menschlichen Eigenarten musst du berücksichtigen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Da ist es gut, wenn du mehrere hast. Die haben ja auch immer, die Masseure sind da, die Ärzte sind da, die dann auch schon mal was hören und was sagen und dir was mitteilen. Da musst du ein bisschen hingehen, da musst du mal den streicheln, den musst du dir mal in den Arm nehmen und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Du willst ja erfolgreich sein. Und du musst sämtliche Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen, um zum Erfolg oder zum... Ne? To win is very important to kommen. So, das ist die Aufgabe des Trainers. Und er hat seine Leute, früher war, ich hatte einen Trainer. Einen Trainer. So, und jetzt, wenn wir losfahren mit der U21, ich glaube 23 Spieler, mit 59 Mann sind wir gefahren. Und dann waren es dann Pädagoge, Psychologe und. Dann habe ich dem zum Psychologen gesagt, hey Junge, du brauchst doch selber einen an der Hand. Du bist ja nicht ganz normal. Ne? Ich habe doch kein Problem damit gehabt. Ne? Ja, du musst doch selber in deiner Hand, Junge.
Ist dir das zu viel geworden?
Nein, es ist anders. Aber das ist ja so, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Toni war ja mein Spieler. Also er hat doch gewusst, wie ich trainiert habe. Und ich habe es ihm auch gesagt. Bei mir gab es bumm, 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 nur Vollgas. Aber was soll ich machen? Da sind ja, weiß ich, wie viele Top-Spieler rausgekommen. Und ich weiß nicht, ob die rausgekommen waren, wenn ich mal gesagt habe, ja, war gut, war prima, ne, da hast du einen Fehler gemacht, aber ist ja nicht ganz so schlimm. So. Ich weiß nicht, ob ist ja nicht zu beweisen. Nur eins ist klar, heute kann ich nicht mehr so mit den Spielern umgehen. Ich habe zum Zvečko Misimović, ein unvorstellbarer Fußballer, aber immer schwergewichtig, mit dem Gewicht Probleme. Und wenn der dann schlecht gespielt hat, habe ich ihn auf eine Waage gestellt, war über 80 Kilo. Da habe ich vor der Saison, 10 Tage vor der Saison, habe ich dann gesagt, Zvečko, beweg deinen dicken Arsch, du faule Sau. Nur wenn ich das heute sage, und da kommt an die Öffentlichkeit, bin ich gelassen. Da hat sich also gewaltig geändert. Ne? Mhm. Fußball war früher armer Menschensport und heute ist dann wieder wissenschaftlich, wird dann da darfst du nur dafür so viel laufen, an dem Tag darfst du so viel laufen. Du, ja bei mir, wir haben ja gesagt, immer purpurrot, nicht rot, purpurrot, jeden Tag. Aber da sind ja Spieler en masse rausgekommen.
Und die Art und Weise, wie du Spieler angesprochen hast, hast du das dann für dich automatisch dann ein Stück weit angepasst? Weil du es gerade auch gesagt hast, irgendwann hast du gemerkt vielleicht, so darf ich nicht mehr kommunizieren, weil sonst steht es morgen in der Presse?
Nein, das ist, ich war ja schon lange kein Cheftrainer mehr. So, die Zeit ist ja schon lange vorbei. Nur, wenn ich mit Spielern gearbeitet habe, der Nick Woitemar, der macht auf einmal ein Kopfballtor. Dann schreibt er mir. Kleiner Kopfballtor gemacht. Ne? Weil der war 1,98 und konnte nicht köpfen.
Das hast du auch mit Musiala geschafft, ne?
Ja, mit Musiala, das war nicht richtig. Herr Hansi hat er gesagt, aber das war nicht richtig. Wir waren einmal am Kopfballpendeln und dann macht er auf einmal Kopfballtor. Und dann sagt Hansi, hey Mann,
Geschichte.
So schnell geht er nicht. Ne? So schnell geht er nicht. Ne? Aber ich komme mit den Jungs raus. Und ich sag den da sind ja jetzt Heranwachsende oder Spieler, die ja schon Bundesliga spielen. Ne? Wie Johnny Burchard. Ich sage, komm Johnny, ich mache mit dir Torabschlussübung. Ne? Und dahinter war er begeistert. Ne? Also ich habe immer trainiert, aber der hat mir erzählt, wo ich hinschießen soll. Und dann habe ich das gemacht und ich habe getroffen. Ne? Ganz einfach. Ich bin nicht derjenige, ich bin nicht der Psychologe und so weiter. Ich bin derjenige, der sagt, von hier musst du den Ball zurückspielen, direkt auf die andere Seite. Nicht von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Dann können die rüberschieben und sind überhaupt nicht ermüdet. Mhm. Ne? Aber wenn die jedes Mal rennen müssen, damit sie da die Seite zukriegen, dann werden die irgendwann kaputt. Und Louis van Gaal und Pep Guardiola hat das überhaupt nicht interessiert, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Der Louis van Gaal, der Gegner muss laufen, nicht wir. Wenn wir da sind, läuft der Ball. Ne? Und wenn der Gegner den Ball hat, dann laufen wir. Aber dann laufen wir alle.
Ne? Und würdest du aber sagen, die Mannschaften waren trotzdem immer auf einem ähnlichen Fitnessstand?
Ja, die waren gut. Ja, die waren gut. Aber wenn ich jetzt hingehe Ich habe neulich mit Erik Martel gesprochen und dann, oh, was ihr gelaufen seid. Ich sage, Erik, was wir gelaufen sind, erzähl uns aber nicht. Das Spiel ist anders geworden. Aber sag mir doch mal deinen Laktatwert. Ja, so knapp unter 4. Mhm. Ich sage, als ich aufgehört habe, fing er ja gerade an mit Professor Liesen. Ich hatte 4,24, als ich aufgehört habe. Aber ich bin um die 11,0 über 100 gelaufen. Mhm. Ne? Also das war ja, der Fußball war ja total anders. Aber war ein Ball da, wenn der Ball weggeschossen wurde, dann dauerte das eine Minute, bis er da war. Und dann konnte der Torwart konnte jeden Ball in die Hand nehmen. Das heißt also, aber ich hab gegen Jupp Heynckes gespielt, der lief 11, der Uli lief 11, der Kalle lief 11, der Briegel lief 10,8. Also, ne? Und die nicht so schnell waren, Willi Lippens beherrschte den Ball, Schorsch Volkert beherrschte den Ball. Also das war nicht so, ne? Da kriegst du den Ball nicht ohne einen Zweikampf, der hat den nicht verstolpert. Also da waren schon, und in der Zeit, wo ich gespielt habe, ne, 72 Europameister, 74 Weltmeister, ne, und 76, da suchen wir den Ball noch, den der Uli da irgendwo in der Karpaten geschossen hat. 80, 78 war nichts, aber 80 waren wir wieder Europameister. Ne? Also da waren wir schon führend in Deutschland. Ne? Und dann meinen die heute, ja, ne, wir könnten nur den Ball aufpumpen und einfetten. Ne? Und der Philipp Lahm, habe ich mal Kreis mitgespielt, da ist Philipp gekommen, hat mir dann gesagt, Tiger, du kannst Kreis spielen.
3 Jahre später spiele ich auch mal im Wiederkreis mit. Da kommt der Kingsley Coman zu mir. Tiger, wie spielst du denn den Kreis? Das ist ja unglaublich. Ne?
Hermann, ein anderer Aspekt, für den du unfassbar geschätzt wirst, wahrscheinlich wie kaum ein anderer in Deutschland, ist dein Auge für Talente, dein Wissen über die Entwicklung von Talenten. Dennis und ich haben mit unterschiedlichen Leuten gesprochen im Vorfeld. Eine Person, Daniel Stredak, den du aus den U-Nationalmannschaften kennst, der hatte dich wohl mal gefragt, was für dich so die wichtigsten Aspekte bei Talenten und kommenden Profis sind oder um diese zu Talenten, zu Profis zu machen. Und er war dann sehr erstaunt, dass du das relativ kurz und knackig, wie man dich ja auch kennt, mit Klarheit beantwortet hast. Was sind denn für dich die unmittelbar wichtigsten Aspekte, damit Talente schaffen können?
Ja, das ist eine hervorragende Technik, eine überragende Schnelligkeit. Das ist ja sehr, sehr wertvoll, wobei auch langsame Spieler erstklassig werden können. Das habe ich auch im Laufe meiner Jahrzehnte mitgekriegt. Aber der Wille, sich zu verbessern und der Wille zum Sieg muss größer sein als bei dem Gegner. Ne, dass man sich verbessern muss, ist doch klar, dass ich zum Training gehe und ich will dazulernen. Das ist alles normal, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich mich vernünftig pflegen lasse, dass ich genug schlafe. Das sind ja alles so Komponenten, die ein Superspieler automatisch macht. Denn Klaus Fischer kam in hohem Alter zum VfL Bochum. Und der war jedes Mal, nach dem Training, hat er sich behandeln lassen. Wenn die anderen schon, weiß ich, unterwegs waren, Tralala gemacht haben, war der, nach jedem Training hat er sich behandeln lassen. Mhm. Der hat aber auch, weiß ich, über 500 Spiele gemacht und war ein Top-Spieler.
Ja. Ist wie bei uns, Anselm, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Ich bin immer nachher noch dran an der Folge und du gehst feiern, Schatz.
Nein, hallo, ich wollte gerade sagen, warum? Ich habe das doch alles vorgelebt.
Du hast es.
Dann hat mein Knie gesagt, es mag nicht mehr.
Ja, das Knie.
Das ist die klassische Ausrede.
Du musst dem Knie sagen, ey, du musst weitermachen.
Nee, aber ich finde das wirklich ein super spannender Aspekt, bei dem ich sehr gerne nochmal stehen bleiben würde, Dennis, weil du hast logischerweise sehr, sehr viele Spieler es auch nicht schaffen sehen. Ja. Und da stellt sich für mich so die Frage, war das dann meistens zum Beispiel der fehlende Fleiß? Weil du wirst bestimmt sagen, talentiert waren sie alle irgendwie.
Nein, talentiert, aber talentiert ist ja ein Unterschied, ob talentiert oder überragend talentiert. Mhm. Und zu dem Talent gehört auch die Einstellung. Man kann nicht sagen, ja, ist talentierter Spieler, aber hat keine Einstellung, ist er nicht talentiert. Mhm. Wenn du nach oben kommen willst, musst du beides haben. Talent und die Besessenheit, es schaffen zu wollen. So. Dann musst du noch eins, du musst gesund bleiben. Es war zum Beispiel Holger Badstuber, ich meine, der ist ja Nationalspieler gewesen und, aber der hatte das Pech, dass er häufig verletzt war.
Mhm. Mhm. Aber Holger Badstuber war ja einer von diesen Spielern, der auch Van Gaal genannt hatte, die du empfohlen hattest. Thomas Müller war ein anderer. Und es gab ja durchaus, so habe ich es zumindest auf dem Schirm, Menschen, die gesagt haben, Thomas Müller hätte ich jetzt nicht ausgewählt. Damals. Was war denn das zum Beispiel beim Thomas Müller, wo du gesagt hast, hey, der ist geeignet?
Ja. Der Uli, als ich gesagt habe, wir kriegen dafür damals, weil der viel Geld von Augsburg, glaube ich, von Hoffenheim, über 3 Millionen. Und der Uli ist ja einer, ein Geschäftsmann und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, Müller bleibt hier. Als ich gehört habe, der Wigger Köhl war der Berater von Thomas Müller und der hat einen unterschriftsreichen Vertrag, reifen Vertrag vorliegen und dann bin ich hochgegangen und habe gesagt, Thomas Müller bleibt hier. Dann hat der Uli mich angeschrien, willst du mir sagen, dass der uns in den Champions League weiterschießt? Ich sage, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß so gar nicht, wie der vor 70.000 bis 80.000 Zuschauern reagiert. Aber ich sage, der macht immer Tore. Ne? Wir haben keine Chance und wir spielen 1-1 gegen Düsseldorf. Damals in der dritten Liga und Müller macht ein Tor. Und im Training genau das Gleiche. Dem verspringen Bälle das auch. Oh. Und dann steht er auf einmal da und macht ein Tor. Und was ist das Schwierigste? Schwierigste ist Tore schießen. So. Dann war das erste Spiel bei in Haifa. Ja, Bayern hatte Gomez gekauft, Mario, für 35 Millionen. Wir hatten Luca Toni. Wir hatten Klose. Wir hatten Olic. Gespielt hat Müller. 3-0, zweimal Müller. Nur diese unvorstellbare Karriere, genau die von Toni Kroos, konnte kein Mensch voraussehen. sagen. Keiner. Und das habe ich auch immer betont. Das wäre eine absolute Lüge gewesen, dass ich gesagt hätte, ich habe das in Thomas Müller gesehen. Und er spielte, ja, weiß ich, wie viele Spiele der gemacht hat, weil er natürlich auch hart trainiert hat. Er spielte ja für Deutschland und dann, weiß ich, Champions League, Pokal und hat er insgesamt wahrscheinlich 1000 Spiele gemacht. Ja? Und immer musste er sich qualifizieren in der besten Bayern-Mannschaft. Das heißt, selbst hier die Uli und Kalle und Franz und Gerd, die haben ja nicht halb so viele Titel geholt wie Thomas Müller. Ja? Also er hatte immer eine unvorstellbare Konkurrenz in den eigenen Reihen und er hat jeden Trainer überzeugt, dass er ihn spielen lässt.
Ja, ist auf jeden Fall super spannend für mich und ich frage mich gleichzeitig, wie viele Spieler es nicht geschafft haben, weil man vielleicht sie ein Stück weit verhindert. Das ist ja auch was Grundsätzliches, worüber wir, glaube ich, in Deutschland auch diskutieren. Was müssen wir besser machen, um noch mehr Talente oben anzubringen? Ich meine, bei den nur 21 Spielzeiten von deutschen Spielern der Bundesliga sind wir nicht sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern.
Aber wir sind deutlich besser geworden.
Ja.
Vor 5 Jahren noch viel, viel schlechter.
Das stimmt.
Ja,
wir sind besser geworden. Und du hast vorher auch schon gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Was sind die Gründe dafür, dass wir auf einem guten Weg sind?
Ja, dass wir das hier kapiert haben, dass es nur mit Fleiß und mit Besessenheit geht. Und dass wir uns um die Kinder kümmern müssen, den Kindern das beibringen, den Kindern den Spaß am Fußball erhalten. Das heißt, durch die Vielzahl von den Medien, kannst du ja heute gucke ich wieder Fußball. Ne? So. Und jetzt gibt es ja vierte Liga im Fernsehen. Früher, wenn ich in der Schule gegangen bin, und da war, abends war Fußball, da war wie Weihnachten, da hast du in der Schule hast du den ganzen Tag gesagt, oh, heute spielt, und ich war ja kein Bayern-Fan, ne? Und ich war kein Gladbach-Fan, heute spielt Bayern München gegen, weiß ich wohin, oder Borussia Mönchengladbach spielt, dann warst du da, du hast gefiebert, du hast dich gefreut, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist heute, ist das ja, jeden Tag kannst du Fußball gucken. Im Nachwuchs ist es unabdingbar, häufig Training anzubieten. Ne? Die ganzen NLZ, die müssen im Grunde genommen jeden Tag Training anbieten. Ne? Für die Spieler, die kommen wollen, muss ein Trainer da sein und dann ist es egal. Ich habe doch früher auch, ich habe hier mit Weidmann 09, diesem Vorstadtverein, habe ich gegen den ersten deutschen A-Jugendmeister gespielt. Da war der VfL Bochum. 1969 sind die deutscher A-Jugendmeister. Die haben 5-3 gewonnen, haben 3-0 hinten liegen, 5-3 gewonnen in Verlängerung gegen Saarbrücken. Gegen die habe ich gespielt, aber ich war 1969, war ich 15, aber wir haben ja 68, 69. Da war ich 14 Jahre, habe ich gegen 17-Jährige gespielt, ohne Probleme. Und heute, oh, der ist eine ältere, geht nicht und sowas. Ich habe Gaudino und der Scholl, die waren mal bei mir. Die haben Ferien gehabt und ich habe mit den Amateuren trainiert und die waren da alleine. Ich sage, ihr mitmachen. Ne, mittrainieren und so weiter. Und dann bin ich hingegangen, also Jungs, wenn einer von euch den Kleinen auf die Socken haut, den schicke ich sofort rein. Mhm. Ne, konnten mittrainieren ohne Probleme. Technisch waren die wunderbar und war besser, als wenn sie da vor der Wand geschossen haben. Ne, haben sie mitgemacht. Also ich sehe da keinen Grund, dass ein Jüngerer, das sieht man ja bei den Topspielern mit Lamine Jamal, ne, der mit 16 die 30-Jährigen da vorführt. Ne?
Man hört bei dir natürlich so viel Leidenschaft raus, aber so viel Dankbarkeit für das, was du erleben durftest, was du mitgenommen hast. Und in dieser Rolle als Co-Trainer, wir alle sehen ja ganz viele Trainer, junge Trainer, Talente in der Ausbildung auch, die wollen so schnell wie es geht, so alte Mannschaften trainieren wie es geht, schnell von der Kreis in die Bundesliga und. Es muss ratzfatz gehen, ohne Erfahrung zu machen.
Ja, aber das ist ja das große Problem. Die Trainer von Jugendmannschaften, die haben die Aufgabe, den Jungen zu verbessern und nicht eine Mannschaft zu formen, die erfolgreich ist, damit ich hinterher einen besseren Job kriege. Und das ist die Gefahr. Ich wollte keinen anderen Job. Ich wollte keinen anderen Job. Der Heribert Bruchhagen, ne, der mich in Bielefeld entlassen hat, wir sind Freunde, nach wie vor, ne? Weil ich ihm gesagt habe, ich hätte mich auch entlassen. Denn jedes Mal, wenn ich da oben hingefahren bin zum Training, habe ich schlechte Laune gehabt. Ne? Man muss gerne zur Arbeit gehen, dann ist man gut. Und wenn man nicht gerne hingeht, ist überall so, dann ist man nicht gut. Und der hat gesagt, Hermann, komm nach Frankfurt. Ne? Hätte ich viel, viel mehr Geld verdienen können. Er hat gesagt, Heribert, nein, ich habe hier Spaß. Ich habe hier Spaß, mir macht meine Arbeit Spaß. Ich fahre jeden Tag gerne zur Säbener Straße. Das ist ein Glücksgefühl für mich und da kann man mit Geld nicht aufwiegen.
Das in der Position und auch in der Rolle als Co-Trainer, weil alle wollen Cheftrainer sein, Anselm. Alle wollen Chef-Podcaster sein. Wir beide teilen uns das, ne? Aber tatsächlich dieses Erfüllende auch als Trainer-Team zu denken und zu sagen, ey, wir gehören jetzt zusammen, wir machen zusammen und zusammen bringen wir die Gruppe den einzelnen Spieler weiter, ob das jetzt auf Junioren-Niveau ist oder vielleicht auch im Profibereich, vielleicht da mal eine Lanze zu brechen und zu sagen, Leute, ihr müsst nicht alle Cheftrainer werden, sondern jeder das, was er vielleicht auch kann, denn es kann ja auch nicht jeder in der ersten Reihe stehen.
Nein, aber sie meinen, viele meinen, sie könnten es.
Mhm.
Ja, und dann erstmal muss man es dahin schaffen, das ist ja nicht so einfach, dahin zu kommen. Und ich, wer das haben möchte, ich neide keinen einzigen.
Gerne möchte ich auch zu dem Punkt dann gleich nochmal kommen, nur was für eine Frage mir natürlich da gleich kommt, ist auch bei dir persönlich, Hermann, hast du für dich irgendwann entschieden, hey, ich bin einfach ein richtig guter Co-Trainer, oder haben andere zu dir gesagt, Hermann, wir brauchen dich da, oder wie kam es bei dir dann irgendwie letztendlich dazu, dass du in dieser Ära dann geblieben bist?
Bei mir war es so, dass jeder mit mir arbeiten wollte, also keiner hat gesagt, ich will ja nicht. Und ich habe nicht gehört, dass einer unzufrieden war.
Ich meine aber, du bist ja jetzt da nicht als Cheftrainer in die nächste Position gegangen, wie es manche Co-Trainer ja machen.
Aber ich bin gefragt worden vom Ulrich. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht.
Aus welchem Grund?
Weil ich es nicht wollte. Weil ich zufrieden war.
Ja, weil du vielleicht auch gemerkt hast oder gefühlt hast, dass du genau an der richtigen Stelle bist, wo du bist. Ne?
Das kann auch sein. Aber ja. Weißt du, Gefühle, da gebe ich nicht so viel drauf. Ne?
Ja, ich meine, das Thema, Dennis, das du angesprochen hast, ist ja wirklich eins, das allgegenwärtig ist in jedem LZ. Ich glaube, ja, die Trainer strotzen meistens nach Höherem. Ja, sie wollen meistens dann den Profitraum sich irgendwann erfüllen. Es gibt aber auch durchaus die, die dann recht früh erkennen, hey, ich bin vielleicht auch ein Altersspezialist, da bin ich richtig gut. Dann gehört halt irgendwie aber auch der Club dazu, der die Strukturen dann auch schaffen muss. Auch die den finanziellen Background natürlich, dass es auch attraktiv sein kann, zum Beispiel in einer U15 zu bleiben, beispielsweise. Ja, also da kommen ja mehrere Faktoren dann dazu.
Unbedingt. Dann geht es darum, wie ist die Struktur und was erfüllt mich ja auch selber.
Ja.
Also ich kenne ein, zwei Trainerkollegen vom FC Köln, die haben Flori Wirtz begleitet, der erstmal beim FC war, da ausgebildet wurde. Vielleicht konnte man den gar nicht verhindern, aber ich glaube, der wurde auch da so gut gefördert. Und das kann mich auch erfüllen, heute ihn zu sehen und zu sagen, ey, der war bei mir U12, U13, U14.
Ich habe da was anderes gehört.
Was hast du gehört?
Ja, Flo darf doch nicht ohne Ablöse nach Leverkusen wechseln. Das sind doch Dinge, die gehen doch gar nicht. Jeder in Köln muss sagen, pass mal auf, habt ihr sie nicht alle. Flo Wirtz muss ja gleich mit Overath. Ja, so ein Spiel, ich habe den gesehen. Ich sage, ich bin fast ein Jahr, unsere haben den gekannt, ne? Aber ich kann nicht hingehen und kann sagen, hier, so und so, ne? Dann bin ich nach Schalke gefahren, bin nach Köln gefahren, hat nie gespielt. Auf einmal spielt er. Dann war eben gegen Bayern München und dann bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen, aus Sardinien, vier Tage vorher zurückgeflogen, um den zu sehen. Dann habe ich hab mit 17 noch nie einen besseren Spieler gesehen. Ne? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Also da hätte Köln, pass mal auf, das geht ja gar nicht.
Guck mal, so wie du den Finger in die Wunde legst beim Finale der Horm, das wir verloren haben, kommst du jetzt mit, die armen Kölner, denn das sagt wahrscheinlich da auch jeder jeden Tag und sagt, Gott, oh Gott, was war da los?
Ja, wenn da Fachleute gewesen wären, die hätten jeden Tag, ich bin jeden Tag da hochgekommen und gesagt, der muss einen Vertrag kriegen, ich bin hier hochgegangen zum Uli. Und auch wenn er anderer Meinung war. Ne? Oh, der ist so langsam. Ich sage, hey, ich habe den 5-mal laufen lassen, 4-mal unter 4, über 30 Meter, Mats Hummels. Ne? So, ne? Und wäre der schnell mit der Birne. Wenn der den Ball spielt mit dem Außenseiter, dann meinst du, der Franz steht da. Ne? So. Also, ich bin da auch gegangen. Auch wenn ich gewusst habe, ich werde nicht so freundlich empfangen. Ne? Oder die Gegenseite ist eine andere Meinung. Ich bin hochgegangen zu Philipp. Ich habe noch nie so einen guten Spieler gehabt wie Philipp Lahm. Hat der Cheftrainer damals gesagt, er wird kein Bundesligaspieler. Ne? Und der Karl-Heinz hat er immer mitgekriegt. Ne? Und dann, ich war immer, der Karl-Heinz hat sich so nicht um die Jugend gekümmert, da war mehr der Uli. Und auf einmal war eine Sitzung da, eine Weihnachtsfeier. Und da sagt er immer, guck mal da, die Leute hast du alle ausgebildet, alles Nationalspieler, Weltmeister geworden. Ne? Auf Dank dafür hat er einen Reisescheck mir gegeben, 5.000 Euro.
Hast du eine schöne Reise davon gemacht?
Meine Frau.
nur deine Frau?
Ja.
Sag mal, wer von den Spielern, die es geschafft haben, hat aus dem wenigsten Potenzial das Größte gemacht? Weil ich habe nur noch mal einzuleiten, warum ich das frage. Ich habe vor kurzem mit einem Bundesliga-Trainer darüber gesprochen, wie viel Momentum auch wichtig ist bei einzelnen Spielern. Nicht nur bei jungen Spielern, sondern grundsätzlich bei Spielern, um dann auch den nächsten Schritt irgendwie machen zu können. Und jetzt komme ich wieder zurück. Welcher Spieler hatte vielleicht am wenigsten Potenzial, aber hat dann richtig viel draus gemacht?
Also darüber spricht doch die ganze Welt. Wer ist das? Weiß keiner von euch?
Darüber spricht die ganze Welt. Ja. Naja, gut, also einen Mann hast du jetzt schon angesprochen.
Ich habe gerade gesagt, ja. 15 Jahre immer geschafft, in der besten Mannschaft Deutschlands und auch teilweise in der besten Mannschaft Europas zu spielen.
Aber wenn wir schon dabei sind.
Und Nationalspieler und weiß ich, ein Rekord jagt dem anderen so.
Wer hatte das größte Potenzial und hat am wenigsten draus gemacht?
Oh, das weiß ich nicht. Die Spieler kenne ich ja nicht.
Dennis Schunke. Wäre die richtige Antwort gewesen. Ja,
ja gut, das kann ich. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der den Ball vergewaltigt oder was dran kann.
Ja? Ja, möchte mich jetzt nicht äußern.
Ja. Ich überlege, ob ich mich äußern will. Lieber nicht. Lieber nicht. Irgendwas dazwischen, vielleicht. Guck mal, und ich schaue ja auf die Vitrine und Thomas Müller guckt uns an, als Figur hier in Bochum. Ja. Schon verrückt, ne?
Wahnsinn.
Hermann, wir haben ganz viel über Erfolge gesprochen, über das, was du mitgekriegt hast in der Zeit. Es gab ja auch ab und zu mal eine Phase, wo es vielleicht nicht so erfolgreich war, auch bei Bayern, so kurz vor Trainerentlassung und du warst mit dem Trainerteam. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie können wir uns das vorstellen? Dann ist der Cheftrainer vor dem Aus. Macht das jeder mit sich selber aus? Kommuniziert ihr auch als Trainerteam dann? Wie ist das für dich gewesen in deiner Rolle eigentlich als Co-Trainer, der im Verein ist und vielleicht nicht der, der dann auch rausgeht? Wie ist das in so einer Krisenzeit im Trainerteam?
Ja, ich habe ja nicht so viele gehabt, ne?
Zum Glück nicht.
Ja, Louis van Gaal, ich war betroffen. Louis kam zu mir und hat er ja gemerkt. Und dann hat er gesagt, Hermann, Sie sind auch ein Kandidat, der mich ablösen kann. Dann habe ich gesagt, Trainer, ich werde Sie nie ablösen. Das ehrt Sie, aber ich habe kein Problem damit. Nein, ich werde Sie nicht ablösen. Und ein anderes Juncker ihn abgelöst, der ihn mitgebracht hat. Der hat ihn abgelöst. Ich nicht. Ich hätte das nicht gemacht.
Also schon ein Austausch, weil man einfach auch so nah beieinander ist?
Nein, ich bin doch dabei gewesen. Wir haben doch das Ziel, was wir hatten, haben wir doch nicht erreicht. Und ich bin doch dabei gewesen. Und dann kann ich nicht sagen, ich löse den Trainer ab. Also das war für mich, war das überhaupt keine Frage. Überhaupt nicht.
Hattest du mal Momente, auch wenn wir über Krisen reden, wo du an Spieler geglaubt hast, aber der Cheftrainer am Ende dann nicht und deswegen der Spieler auch nicht den Weg machen konnte?
Also das war so, an die Spieler, die ich geglaubt habe, die haben es alle geschafft. Mhm. Also ich habe ja gerade erzählt, der eine, der war mit 17, hat eine schwere Verletzung allerdings, mit 25 nicht besser und hat verschiedene Trainer gehabt, auch erfolgreiche Trainer. Und dann anfangs war es so, dass ich natürlich der Schuldige bin. Mhm. Das ist immer der Trainer, der was falsch macht, wenn der Spieler sich nicht weiterentwickelt.
Hermann, jetzt heute mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du dem jungen Hermann Gerland mit auf den Weg geben, was ihm vielleicht den Einstieg noch ein bisschen erleichtern würde im Trainergeschäft?
Ja, netter zu den Spielern zu sein. Ganz einfach. Die Zeiten haben sich geändert und da musst du dich anpassen oder du hast keine Chance mehr in dem Geschäft.
Netter zu sein, aber sich dennoch nicht zu verbiegen.
Nein, ehrlich musst du immer sein. Du kannst doch nicht hingehen, denn ich hatte auch so, wie heißt das? Ich hatte dann, das ist immer schwierig für mich oder tut weh, wenn du einem Bescheid sagst, du musst gehen. Mhm. Ich habe da keine Freude, wenn ich sage, es geht für dich nicht weiter. Und einer, der ist hinterher woanders was geworden, dem habe ich dann auch, Timo Heinz heißt der, den habe ich auch weggeschickt, weil er hat sich nicht weiterentwickelt. Und dann vor der Zeit kam auch meine Frau und hat dann zu mir gesagt, aber mein Vorgänger, der hat gesagt, der wird ein guter Spieler werden. Und dann habe ich gesagt, junge Frau, glauben Sie es mir. Ich kenne mich in der Situation, kenne mich sehr gut aus. Ihr Sohn muss eine vernünftige Ausbildung machen. Er hat keine Chance, mit dem Fußball viel Geld zu verdienen. Das sind da Aussagen, die sind nicht einfach. Aber sie müssen gemacht werden, weil je eher du weißt, woran du bist, hinter träumst du oder beträumst, bist du 30, träumst immer noch von Bundesliga. Ne? Mit 25 spielt jeder da, wo er hingehört. Jeder. Und das sind so Sachen, die nicht so schön sind. Oder wenn du dann Spieler hast, die sich schwer verletzen. Die, egal, ob sie gut sind oder weniger gut sind. Und das war auch wieder eine Sache von Uli Hoeneß. Wenn irgendwas war, da habe ich gesagt, Uli, ich habe einen schwierigen Fall, der die und die Verletzung hatte. Der hat keine Perspektive bei Bayern München, sagt der Hermann. Geh hin, lass ihn da operieren, ne? Und wir bezahlen den Rest. Ne? Wenn er nicht privat, wenn er operiert werden musste von einem Spezialisten, der nur Privatpatienten, das war Bayern München, Uli Hoeneß hat das immer, der Mann, schick ihn da hin, wir übernehmen. Oder Holger Badstuber kriegt den Vertrag. Und dann wird Uli, die Mutter, die ist immer gefahren, ne? 100 Rot an der Rot, 150 Kilometer einfach, ne? Viermal die Woche ist die gefahren. Ne? Kein Berater. Er sagte, soll sie mir eine Rechnung schreiben, 25.000 Euro für die Mutter. Und auf einmal, vier Wochen später, verstirbt der Vater, der mit mir zusammen Fußballlehre gemacht hat und der mir immer erzählt hat, wie gut sein Sohn ist und so weiter und so fort. Dann habe ich ihm das mitgeteilt. Dann hat er gesagt, ich soll den Scheck, den ich ihr gegeben habe, zerreißen. Ich kriege einen neuen, hat einen über 50.000 ausgestellt. Das war Uli Hoeneß. Also der hat schon überragende Dinge gemacht. Einfach. Auch wenn ich hinterher mit ihm in anderen Sachen nicht immer einer Meinung war, aber der war ja sensationell in der Beziehung. Ne? Ganz sauber.
Viel Herz, aber trotzdem reibt sich's mal an. Ist wie bei uns, oder?
Ich finde es sehr vergleichbar, ja. Ich würde jetzt keinen Scheck über 50.000 ausstellen, aber ja. Ich finde es trotzdem.
Heute ist ja deine Lachnummer, ne? Aber das ist ja 20 Jahre her, ne?
Ja. Ja, aber es zeigt dennoch ja wirklich, dass da sehr, sehr viel Herz ist. Ja, nicht selbstverständlich.
Nein, der war schon unglaublich.
Hermann, das bleibt ja nicht aus, dass wir viel zurückgucken und viel von deinen Erfahrungen mitnehmen, aber lass uns versuchen, auch einmal nach vorne zu gucken. Wir verfolgen alle den Fußball weiter. Was siehst du so für Tendenzen, Trends? Was kommt vielleicht auf die Trainer zu? Was verändert sich, wo du sagst, ey, hier müssen wir ein bisschen mehr Wert drauf legen?
A, machen wir da keinen Kopf mehr drauf. B, sind natürlich Sachen, die ich anders bestrafen würde, ne? wenn die da sich fallen lassen und fassen sich am Kopf und per Video wird gezeigt, der ist gar nicht getroffen worden, der wird von mir sofort rot kriegen. Ne? Sofort, ich würde überhaupt nicht sagen, der ist Betrugsversuch, fertig aus Feierabend. Dann, das Problem ist, auch wenn die sich dann auf der Erde schmeißen, wenn du hingehst und guckst die Kleinen, den kleinen Kindern zu, die machen das Gleiche. Ne? Auf einmal, der wird gar nicht berührt, schmeißt der wieder und schreit. Ich sage, du hast doch nichts, steh auf, mach weiter. Das sind so Sachen, die, aber wahrscheinlich ist das in jeder Sportart ist das ähnlich, nur im Fußball wird das natürlich viel, viel häufiger gezeigt. Habe ich ja gerade gesagt, jeden Tag kannst du Fußball gucken und jeden Tag siehst du das. Ne?
Also mein Sechsjähriger hebt auch den Arm bei jeder Ecke, die er versucht zu schießen, von 5 Meter Abstand.
Ja, die werden da schon was einstudiert haben, ja, das weißt du bloß nicht. Ja. Ja. Also Hermann Gerland in Kölner Keller würde ich mir dann schon nochmal wünschen, weil du gerade die Schiris auch angesprochen hast.
Ja, aber ich sag den Schiris auch.
Ja.
Wenn die Schiris kommen, die kommen immer auf mich zu, sagt, hey, ne? Der hat seine Spieler angemacht, aber uns hat er zufrieden gelassen. Mhm. Ich pfeife ja auch, ne? Also ich habe immer gepfiffen.
Wirklich?
Ja, klar, bin ich hier, ne? Hier, wenn ich nicht so, wenn wir gespielt haben, U21, sehe ich pfeife.
Ja.
Bin hier, pass auf. Ich habe mit 1,8 meine Schiedsrichterprüfung gemacht. 1,8, also weißt du Bescheid, schön ruhig sein. Ja, wann denn? Ich sage 1985, ne? Ja, schon lange, ich sag ja, aber wenn ich so ein Trikot zupfen, gibt's bei mir kein Dings. Wenn der dich umhaut, dann gibt's einen Freistoß, aber nicht für jede Dings da, ne? Das gibt's bei mir nicht, ne? Da haben sie auch geguckt, aber habe ich nie gepfiffen, weiter. Fertig.
Ich hätte gepfiffen.
Da hätte es Beschwerden gegeben. Oh Mann.
Jetzt ist immer die Frage, wo du bist, ne? Kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, Toni Rüdiger oder mit wem du dann zu tun hast, der
so. Auch mit dem habe ich auch zu tun gehabt. Ich habe kein Problem damit. Das ist mir völlig wurscht. Der kann auch was sagen. Da kriegt von mir die gleiche Antwort zurück. Ich bin Straßenköter. Wissen Sie, ich bin hier aufgewachsen, Bergarbeitersiedlung. Mein Vater ist gestorben, war ich 9 Jahre. Ich war der älteste von 4 Kindern. Da habe ich meine Mutter einmal gefragt, Mama, kann ich auch mal einen Groschen für das Eis kriegen? Da hat sie gesagt, Hermann, wenn du einen Groschen für Eis kriegst, hast du am 27. keine Wurst mehr im Brot. Also habe ich nie mehr gefragt. Ich habe Kegelpinne aufgesetzt, ich habe alles gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe auf meine Mutter aufgepasst, habe auf meine Geschwister aufgepasst. Und jeder wusste, wenn einer, mein Bruder oder meine beiden Schwestern anfasst, wenn der Hermann mich erwischt, dann knallt es. Jeder wusste das. Ich habe mir nichts gefangen, das ist auch da.
So passe ich auf den Anselm auch auf, Hermann.
Dafür bin ich dir dankbar. Und ich möchte noch 2 Sätze zu dem Thema Zukunft sagen. Weil was ich sehr, sehr gut finde und wichtig und auch schön irgendwie, ist ja, dass bei aller, bei allen Themen rund um KI, rund um Innovationen, rund um Daten, wir immer wieder einfach am Ende zu dem Ergebnis kommen können, dass das Zwischenmenschliche Gott sei Dank immer das Wichtigste sein wird, auch zwischen Trainer, Spieler im Trainerteam und eigentlich nicht ersetzbar ist. Das zeigt, finde ich, heute wieder dieses Gespräch auch so. Ja, da kann kommen, was will, aber diese Fähigkeiten braucht man als Trainer einer Mannschaft am Ende des Tages.
Wieder bei Empathie sind bei Authentizität, glaube ich.
Was heißt das denn?
So zu sein, wie du bist, Hermann, sich nicht zu verstellen.
Ja.
Können wir da eine spezielle Folge empfehlen? Ja, das machen wir im Nachhinein dann.
Können wir das?
Bestimmt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich fast immer Thema. Weil sonst funktioniert es auch nicht in der Gruppe. Am Ende unseres Gesprächs wollen wir immer noch mal kurz zusammenfassen, worüber haben wir denn gesprochen und was können wir auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du Trainern und auch Co-Trainern für die Zusammenarbeit, für ihren Alltag raten?
Der Profifußball ist eine ganz elitäre Sache. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Trainer, die im unteren Bereich arbeiten, die noch kein Profi sind, die müssen den Kindern was beibringen. Und wenn ich da hingehe und ich gucke mir das Training an, gerade auch in Unterhaching, so, da spielt er den Ball und jeder sieht, der Ball ist nicht gut gespielt. Das heißt, wenn der Ball langsam kommt, wenn ich ihn passe für über 15 Meter und der kommt langsam an, dann kannst du als Abwehrspieler 5 Meter auf und dann kommt sofort in den Pressschlag. Wird der Ball hart gespielt, kannst du aufdrehen und kannst nach vorne gehen. Dann müssen die bereit sein zu sagen, jeden Pass beurteile ich und sag, der Ball muss härter gespielt werden, der Ball muss härter gespielt werden. Dann sitze ich da draußen, jetzt beim letzten Training sitze ich da draußen, dann höre ich sage, Junge, guck dir mal den Ball an. Der Ball, der ist doch nicht spielfähig, der ist doch viel zu weit. Da hörst du doch, der hat so einen ganz anderen Knall, wenn er der läuft doch ganz anders. Das heißt, sie müssen die Bälle vernünftig aufblasen, die müssen, wenn die schon 3 Trainer haben, müssen sie hin und müssen jede Situation, sie müssen den Kindern helfen, und ganz einfach helfen. Und das ist eine Hilfestellung, wenn ich sage, oder ne, wenn du da bist und ich kriege hier die Kugel, dann nehme ich die nicht so an, weil dann stehe ich offen, haue mir den Ball weg, stelle ich meinen Ass dazwischen und nehme den Ball so an. Das sind aber Sachen, die den Jüngsten beigebracht werden müssen. Und dann, wenn das nicht klappt, dann sag ich, Junge, du bleibst noch 10 Minuten hier, ein Ersatzspieler, und dann machen wir das so, spielen wir den Ball, und dann siehst du das. Und dann machst du am nächsten Tag. Und da geht nicht von heute auf morgen kann, aber in 4 Wochen kann es. Und da müssen wir hinkommen, dass wir den Kindern helfen. Hilfestellung in jeder Situation geben.
Anselm, da hast du den Appell. Und vor allem hast du Hermann Gerland, der mit seinem Körper den Ball abschirmt, genau.
Ja, leider können das ja jetzt die Hörer nicht sehen, ja, dass es sozusagen auch vorgemacht wurde. Super in der Praxis am Ende des Tages. Und darum geht es uns ja auch, dass wir mit dem Podcast alle Trainer ein Stück weit inspirieren, hoffentlich auch, und Impulse geben. Es fängt ja bei den Basics an.
Ja, die werden viel zu häufig vernachlässigt. Ne? Ganz einfach. Ja. Viel zu häufig vernachlässigt. Und ich war im Sportstudio und dann hat der Thomas Müller wurde eingeblendet und hat gesagt, Übung macht den Meister. Nee, nicht Übung macht den Meister, Genauigkeit vor Härte. Habe ich ihm beigebracht. So, und dann schießt einer und ich wollte nicht gewinnen. Weil der Gast kriegt, wenn er mich schlägt, kriegt 1.000 Euro und ist hinterher dabei, eben in dem Pott, wo man 70.000 Euro spielen kann. Ich kann aber mit meiner Hüfte, die operiert worden ist, kann ich nicht nach oben schießen. Und jetzt ballert der und knallt die Bälle. Ich sage, Junge, du hast doch gerade gehört, was Müller gesagt hat. Genauigkeit vorher. So. Und dann auf einmal schießt er langsam und ein Ding geht rein.
Trifft
ihn. Ja, trifft er. Und sagt, 1000 Euro und ist in der Verlosung drin. Ja, da habe ich doch Spaß. Dann, der war aber schon etwas älter und hat dann schnell gelernt und hat gesagt, okay, jetzt, zweimal wollte er die Torwand kaputt schießen. Ne? Und beim dritten Mal hat er den Genauigkeit vor Härte, habe ich immer gesagt, der Gerd Müller hat Tore geschossen, die Bälle, die kamen gar nicht bis ins Netz, aber die waren hinter der Linie. Hm. Und das ist das, was zählt. Ne?
Mehr gibt es da gar nicht zu sagen, oder Anselm?
Ich glaube auch nicht. Wir haben super, super viel heute angesprochen. Von Pep Guardiola bis zur offenen Stellung über ganz viele Spieler, die wir heute gehört haben. Vielen, vielen Dank an euch beide. Dennis, mit dir hat es mir mal wieder, wie immer, viel Spaß gemacht. Und Hermann, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du so vieles uns heute mitgegeben hast, dass wir auch hier sein dürfen bei dir.
Und der Kuchen war lecker, oder?
Der Kuchen heute war überragend. Ja. Ich werde wieder geschimpft bekommen von meinen Kollegen, weil ich immer der Erste bin, der an die Süßigkeiten greift. Aber es war sehr, sehr gut.
Das kann ich nur bestätigen. Der war sehr gut, der Kuchen. Hermann, danke für deine Gastfreundschaft, für eure Gastfreundschaft, für die Zeit, die wir mit dir verbringen durften. Und wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.